Und schwuppdiwupp sind wir schon wieder zurück. Welcome back. Und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt nach einer etwas längeren Pause. Diesmal keine Sommerpause, keine Winterpause. Nee, es hatte andere Gründe.
Du weißt doch noch gar nicht, ob jemand jetzt sich das anhörte. Das ist sehr spekulativ.
Du hattest ja deinen Instagram-Post und da gab es ja schon ein paar Reaktionen, die uns erreicht haben, dass sich... Ja. Zumindest zwei Leute.
Das waren ein paar Leute mehr.
Meine Eltern freuen, dass wir wieder Podcast machen.
Tatsächlich haben sich nicht wenige Leute gemeldet. Das haben sogar Leute sich privat bei mir gemeldet und gefragt haben, ob alles okay ist. Lange keine Podcast-Nachrichten mehr von uns gehört. Und doch, also es haben sich schon einige Leute erkundigt. Wir haben dieses Jahr erst eine Folge veröffentlicht, für die von euch, die das nicht gemerkt haben, die jetzt einfach diese Folge angeklickt haben und denken, dass nichts passiert ist. Nein, die letzte Folge ist im Januar erschienen, es ist Ende Mai und dazwischen ist nichts passiert bei uns podcastmäßig.
Ja, podcastmäßig, ne? Es ist zwischendrin schon einiges passiert, ja. Weswegen wir ja auch gesagt haben, man muss jetzt mal Prioritäten setzen.
Ja, was soll ich sagen? Ich konnte nicht. Meine Mutter ist gestorben Anfang Februar und das Ganze ging mit einer sehr stressigen Berufszeit einher. Ich musste wirklich Entscheidungen treffen und viele Dinge organisieren, alles, was damit dazugehört, mit dem Tod eines lieben Menschen. Und dann kam auch noch die Arbeit, sodass ich auch am Tag nach der Beerdigung gleich wieder im Flugzeug saß. Also das kam irgendwie alles zusammen und das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, eine ziemlich unschöne Zeit. Das ist immer noch nicht schön, aber langsam fange ich an, die Sachen so ein bisschen zu ordnen und jetzt ist auch wieder Zeit, Podcasts zu machen. Ohne Podcast ist nämlich doof. So, liebe Leute, ich bedanke mich für euer Verständnis. Ich bedanke mich für die vielen Nachrichten, die nachgefragt haben, was los ist, ob das privat oder über unsere Social-Media-Kanäle war. Ich bin froh, dass wir wieder Podcast machen. Wir haben heute einen sehr coolen Gast und die Touristik hat sich auch ohne uns, auch ohne Hin und Weg, den Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Hans.
Hat sich weitergedreht, die Touristik, oder?
Hat sie das. Ja, ich hatte so den Eindruck, auch die ITB lief ohne unsere Kommentare ab und ohne Special-Sondersendungen zur ITB oder irgendwelchen Interviews, die wir da gemacht haben. Das kam nämlich ja auch noch dazu, ITB. Ja, immer auch die stressigste Zeit des Jahres. Eigentlich bereiten wir da gerne ein paar Folgen vor, aber das war halt aus oben genannten Gründen nicht
möglich. Für mich die seltsamste ITB, die ich je besucht habe, weil da war das alles noch so frisch Anfang März und ich war irgendwie noch gar nicht so richtig bei mir. Bin es jetzt auch noch nicht immer 100%, aber Anfang März eine sehr komische ITB für mich. Ja.
Wir haben gar nicht so viel zusammen gemacht, ne? Das war du bist relativ früh immer gegangen. Mhm. Und was auch verständlich war, natürlich.
Ich bin auch sehr spät angereist zur ITB. Ich kam aus Prag, wirklich am Vorabend, sehr spät an. Und das war eine sehr andere ITB für mich. Ja. Mit verkürztem, verkleinertem Programm. Bin früher abgereist und das war auch alles okay so. Aber ein ganz anderes Gefühl als sonst. Nicht ganz so beflügelt, muss man gelinde auszudrücken. Ja, Sven, was war sonst noch in der Touristik los? Du hast bestimmt mehr aufgepasst als ich.
Ja. Ich möchte mal, der VDRJ hat zu einer Vorstandssitzung geladen und die war auf einem Hausboot in Frankreich. Dazu kann ich gerne was sagen. Das war nämlich sehr schön. Wir hatten ein Boot gemietet oder zwei Boote gemietet und sind dann die Sonne runtergefahren. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und sollte wirklich jeder einmal gemacht haben.
Ich habe zum Glück keine Bilder von dir am Steuer gesehen. Ne? Ich hoffe, ihr hattet einen Skipper.
Nee, man fährt selber. Das ist ja das Schöne daran. Man fährt selber und ja, natürlich bin auch ich gefahren, natürlich.
Echt?
Die Sonne ist zum Glück so breit wie der Hamburger Hafen, also gefühlt. Also die ist schon irgendwie 50 Meter breit oder sowas. Da kann man schlecht gegen Bäume fahren.
Jetzt kommt der Nerd in mir und der muss sofort widersprechen. Der Hamburger Hafen ist ja wohl breiter als 50 Meter, Alter. Wirklich.
Ich wollte nur in alter Tradition ein bisschen wieder Hamburg
dissen. Ja. Okay.
Hatten wir lange nicht mehr.
Ich habe nur Bilder von dir auf dem Hausboot mit einem Glas Wein in der Hand gesehen.
Nichts. Oh nein, das stimmt überhaupt gar nicht.
Nee?
Das war eine sehr trockene Veranstaltung. Also abends gab es mal ein Gläschen, aber eher beim Restaurant. Auf dem Boot wurde nicht.
Okay, dann war es ein anderes Hausboot.
Dann war es ein anderes
Hausboot. Ein anderer Mensch, ein anderes Hausboot. Oder nur ein Hirngespinst meinerseits. Okay, das war noch los, ITB. Ihr wart auf dem Hausboot. Gibt es sonst Neues aus der Verbandslandschaft? Zwinker, zwinker.
Greifen wir doch nicht der nächsten Folge vor, oder? Ja, wir haben natürlich einen Plan, was in den nächsten Folgen passieren wird. Und jetzt kann man schon so viel sagen. Es kommt eine Verbandschefin und diese werden wir interviewen und ich glaube, da, die kann die Frage viel, viel besser beantworten. Aber ja, der V muss einen neuen Präsidenten wählen oder eine Präsidentin. Das wird sicherlich dann irgendwie im Laufe des Jahres mal eine große Frage.
Mhm. Ich weiß, wer es nicht wird.
Ich werde es nicht.
Und Norbert Fiebig wird es auch nicht.
Nein. Glaube ich auch nicht.
Er wird nicht wiedergewählt. Und dann werden wir sehen, was sich da alles noch tut. Da ist ja schon so viel Lärm um das ganze Thema passiert. Wir werden sehen. Genau, ich habe eine super Headline, bei der ich wirklich lachen musste und eine FVW gelesen. Überschrift: Künstliche Intelligenz, Doppelpunkt, so profitieren Führungskräfte. Ich weiß nicht, ob das leicht sarkastisch gemeint war. Naja, sehr schön fand ich es auf jeden Fall.
Ja. Also bei mir läuft ChatGPT immer mit und gibt mir immer Ratschläge.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist gar nicht Sven, das ist alles KI, was da jetzt läuft. Ist viel besser als das Original, finde ich zumindest.
Intelligenter.
Also auch wir profitieren.
Ja.
Die Touristik wird hoffentlich auch profitieren von der neuen Vorsitzenden des Tourismusausschusses im Bundestag, Anja Karliczek von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sven, was meinst du?
Herzlich willkommen im neuen Job.
Ja, was meinst du?
Was soll man sagen? Also ich glaube, viele Menschen in der Touristik wissen nicht, wer es ist, was ihre Aufgaben sind. Und wir hatten ja auch die letzte davor mal im Podcast.
Jana Schimpke.
Ich habe ihn dann noch einmal auf der ITB getroffen. Und ja, sind wir ehrlich, das war es dann auch irgendwie. Ich bin ja halt jetzt auch nicht so aktiv im Verband. Die haben bestimmt mehr mit ihr zu tun. Aber ansonsten war es das irgendwie. Und so was genau sie bewegt, weiß ich auch nicht.
Gucken wir mal. Also die Touristik hat jetzt, glaube ich, schon ein bisschen gespannt dahin geguckt, aber ich glaube, so richtig den Atem angehalten hat auch keiner, ne? Zu gucken, was wird jetzt im Bundestag in Sachen Touristik passieren. Wir werden sehen. Ich glaube, das, was passiert, passiert eher still und leise im Hintergrund und weiß nicht, ob dann wirklich was passieren wird, das wird sich noch zeigen. Wir werden sehen.
Genau. Ich habe noch jemanden, der dem Tourismus auch nicht so freundlich gegenübersteht.
Ja, wer denn?
Die amerikanische Regierung zum Beispiel.
Ach so.
Ach, die ist ja auch passiert seit unserer letzten Folge. Und ja, es hat sich, glaube ich, nicht zum Positiven gewendet, die Zahlen nach Amerika.
Nee, das glaube ich auch. Wobei, wir wissen nicht, ob die Zahlen wirklich so schlecht sind, wie manche sagen. Vielleicht sind sie auch besser. Ich glaube, für dieses Jahr sieht es noch ganz okay aus, ob das besser oder schlechter werden wird. Ich glaube, diese ganzen anekdotischen Evidenzen, die wir haben, was Festnahmen von Touristen, Deportationen und so weiter angeht, man wird sehen, was da wirklich dran ist. Ich bin ja immer skeptisch, wenn ich solche Geschichten lese, ob das wirklich so viele sind, denen das passiert.
Ja, es waren ja gar nicht so viele, ne? Es gab halt nur einen sehr hohen medialen Aufschrei. Also irgendwie hatte ich letzte Woche auch gelesen, dass die Zahl der Zurückweisungen gar nicht zugenommen hat. Also das waren halt jetzt, ich kenne 3 Fälle und die wurden halt medial sehr, sehr ausgeschlachtet, sagen wir es mal so. Allerdings, ne, ich kenne ein paar Freunde, Bekannte, die rübergeflogen sind, auch jetzt erst am Freitag oder Donnerstag. Mhm. Naja, 2/3 der ECO ist leer. Das wurde da halt, oder die Hälfte des Fliegers ist leer, also scheint schon so ein bisschen Einfluss zu haben. Aber wie gesagt, auch keine konkreten Zahlen und da muss man eh immer vorsichtig sein, was da gesagt wird und was veröffentlicht wird.
Und man sieht sehr günstige Ticketpreise nach Amerika.
Ja.
Ich glaube, die Paketpreise sind noch nicht so günstig, man wird sehen, aber ich glaube, wenn man individuell nach Amerika reisen will, die Ticketpreise sehen ganz gut aus. Ne? Sven, ich muss dir, bevor wir gleich zum Gast gehen, ich muss dir noch eine Sache erzählen. Ne? Ich liebe ja die Stadt Rom, ich war im Frühjahr mehrmals in Rom geschäftlich, ich bin so ein bisschen zwischen der Tschechischen Republik, Italien und dann familienbedingt Deutschland und ein bisschen auch nach Schweden kreuz und quer gereist im Frühjahr. Und ich liebe Rom, ich liebe die Stadt mit allem, was sie zu bieten hat, historisch, kulturell, alles, was es darum herum gibt, landschaftlich, das Essen natürlich. Und ich liebe die Straßen von Rom, ich liebe diese Orangenbäume auf den Seitenstraßen in Rom. Sven, kennst du, ne?
Orangenbäume. Ich wollte dich mal in Rom besuchen und da hast du gesagt, nee, geht nicht, weiß nicht, ob ich da bin oder nicht.
Ja, ich war da. Ich
pflücken können.
Ja, ich habe das dann tatsächlich mal gemacht. Hast du mal so eine Orange gegessen von einem Straßenbaum in Rom?
Nein.
Okay. Für alle, die sich das schon mal gefragt haben, ich habe den Test gemacht. Und liebe Leute, wenn ihr nach Rom reist und euch denkt, oh geil, Orangen für Oma, macht's nicht. Nee, macht's nicht. Ich bin dann auch hinterher darauf gekommen, warum die so scheußlich schmecken. Und dann habe ich mir überlegt, Rom ist jetzt nicht die Stadt, in der es am meisten regnet. Das sind Straßenbäume, die halt wirklich so einfach auf der Straße stehen. Wie werden diese Bäume am meisten bewässert?
Hunde?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Diese Orangen, so war der Geschmack, ja.
Diese Orangen schmecken furchtbar. Also, liebe Leute, wer Orangen will, sollte zumindest dafür nicht extra nach Rom reisen, sondern diese aus dem Supermarkt beziehen.
Rom hat so schöne Märkte. Rom hat so schöne Märkte, wo man frisches Obst kaufen kann.
Ich berichte das auch nur, weil die nicht nur ein bisschen furchtbar schmecken, sondern die schmecken wirklich absolut scheußlich und ekelhaft.
Hast du direkt also mehrmals probiert? Oh, das kann ja nicht sein, dass eine so nicht. Du musst noch drei andere probieren.
Ein Beta-Test gemacht, genau. Ja, genau. Ein riesigen Korb mit Orangen gefüllt.
Verschiedene Straßen, verschiedene.
Genau.
Viertel
die Story davon könnt ihr auf Instagram sehen.
Ja, genau.
Hochinteressant. Nee, ich weiß, er hat mich nicht losgelassen. Wollte ich mit dir einmal teilen, weil du ja an sowas auch immer interessiert bist. Ne? Genau. Hey, das ist
danke für die Antwort auf eine Frage, die ich nie gestellt habe. Danke.
Das ist meine interessanteste Geschichte aus dem Frühjahr, die nicht Beerdigungsvor- oder Nachbereitung oder Geschäftsreisen irgendwie auf sich hat.
Also wenn das die interessanteste ist, sollten wir jetzt schnell zu unserem Gast kommen, denke ich.
Okay, ich hatte sonst noch eine.
Ich glaube, das ist auch im Willen der Zuschauer.
Ich hatte noch eine.
Nein.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Das sagt die KI über ihn. Er ist Buchautor, war lange freier Journalist und hat für Geospezial, Fokus, Wirtschaftswoche und viele weitere Publikationen geschrieben. Als fest angestellter Redakteur war er viele Jahre lang bei der touristischen Fachzeitschrift FVW tätig und heute ist er Chefredakteur des touristischen Fachmagazins Travel Counter. Was die KI euch nicht sagt, ist, dass er ein alter Freund des Hin- und Weg-Podcasts ist und wir sagen willkommen zurück, lieber Jean-Marc Göttert. Hallo Marc. Hallo Jean-Marc.
Ja, moin aus Hamburg, sagt man hier.
Ei, gut aus Frankfurt dann. Wie sagt man bei dir, Andi?
Niemenhau. Jean-Marc, du kennst unseren Podcast ein bisschen. Wir machen heute etwas, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Wir steigen mit dir in einer Schnellfragerunde ein. Sven, magst du einmal los?
Sehr gerne. Schnelle Fragen und dann guck mal, wie deine Antworten. Aber ohne möglichst viel nachzudenken. Welche drei Themen haben die Branche am meisten bewegt oder wurden am meisten besprochen in diesem Jahr?
Maria, Maria, Maria.
Okay. Bisschen traurig, oder?
Also ganz im Ernst, das war natürlich USA mit Trump. Das war die DRV-Tagung, den Abschied von Fiebig. Und es waren die Aussichten jetzt für 2025, ganz am Anfang des Jahres, wie die Branche startet. Das waren die drei maßgeblichen Themen eigentlich.
Sehr gut, sehr schnelle Antwort. Wer wird DRV-Präsident und wer wird es definitiv nicht?
Ja, wer es nicht wird, wissen wir ja schon. Wer es wird, das ist schwierig, ist momentan in Erfindung, das weiß keiner so richtig genau. Wir hoffen, dass es jemand Jüngeres wird und vielleicht eine Frau. Das würde, glaube ich, ein bisschen mehr Spirit reinbringen in das Ganze und einen richtigen Richtungswechsel bringen. Aber das ist schwierig zu sagen, das weiß keiner so genau im Moment.
Hat sich noch keiner platziert oder irgendwas geäußert, ne?
Doch, es gibt immer wieder Namen, die auftauchen, klar.
Aber noch keiner, der hier geschrien hat, also oder
doch.
Es gibt Maria den einen Hoff, oder anderen.
Maria Denhoff kandidiert.
Ja, okay, Maria. Aber die wollte nur antreten, wenn Fiebig wieder antritt, oder? Das war mal ihr offizielles. So ist sie angetreten auf jeden Fall.
Ja, aber wir reden jetzt von ernsthaften Kandidaten und da gibt es jetzt tatsächlich nichts in der Pipeline. Also nichts, was öffentlich.
Kontroverse.
Dritte Schnellfragerunde. Wie steht es um die Destination Amerika, USA?
Kanada ist ein sehr schönes Reiseland.
Finde ich auch, ja. Boomt auch gerade, habe ich gehört.
Genau.
Kam erst gestern, glaube ich, was, oder vorgestern, dass es viele Menschen gerade nach Kanada zieht.
Genau, aber tatsächlich ist es so, dass in den USA die Buchungslage gut ist, nach wie vor. Und ich hatte ein interessantes Interview mit Thilo Krause-Düno, der ja glaube ich, auch der anerkannteste Experte in USA-Reisen ist. Und der hat auch schon gesagt, das ist alles okay. Also es ist noch in Ordnung, aber man sieht schon, dass die Buchungen jetzt so langsam zurückgehen. Und das hat ganz eindeutig damit zu tun, wie die mediale Lage ist. Die mediale Lage ist ganz anders als die echte Lage natürlich. Ne? Wir wissen ja, dass Medien bestimmte Dinge da ausschlachten und da gehypt wird. Man muss mal bei den Veranstaltern nachfragen oder bei den Umfragen, bei den Reisebüroketten. Da sieht man schon, dass das eine schwierige Sache ist. Aber die Buchungen sind ja vor langer Zeit getätigt worden. Die Leute reisen dahin. Das Land ist wunderbar. Kein Thema.
Du hast die Schnellfragerunde mit Bravour überstanden. Eine gute Mischung aus Kontrovers und Diplomatie. Also wie gesagt, absoluter Profi. Aber jetzt mal zu den echten Fragen. Muss sich die Branche gerade Sorgen machen, was bestimmte Themen angeht? Wir haben vor kurzem mit einem Gast geredet über das Thema KI. Fand ich sehr interessant, was sich da auch im Reisebüro tut im Bereich Angebotserstellung, Social Media Planung. Ist es aber auch ein Thema, was uns grundsätzlich ein bisschen Sorge machen sollte, was sich da tut, was Substanz angeht? Wie siehst du das als Journalist, als Chefredakteur, der auch ein Team leitet, ein kleines? Aber ihr stellt ja auch Content. Ihr seid ja auch sicher im Bereich KI mittlerweile aufgestellt. Wie siehst du das?
Also ich glaube, das Wort Sorge ist immer eine persönliche Geschichte, wie man Neuentwicklungen sieht und wie man dazu steht. Ich würde sagen, technische Entwicklung, das kenne ich schon aus meinem ganzen Berufsleben, sowohl bei Smartphones wie bei Internet und all anderen Dingen. Technische Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten. Das ist das eine. Das andere ist, mach das Beste einfach draus. Und ich würde jedem empfehlen, einfach KI auszuprobieren. Bezüglich Touristik und Reisebüros würde ich sagen, das ist eine gravierende Änderung, die auf uns zukommt, eine große Änderung. Die muss aber nicht schlecht sein. Also man muss sich da nicht Sorgen machen, sondern das ist etwas, ist wie ein Tool, was man nutzen kann. Das ist so ähnlich wie Social Media oder Smartphones. Am Anfang wirkt das immer etwas fremd und komisch und so weiter, aber es ist ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist das A und O eigentlich. Ne? Und gucken, wo kann man das einsetzen, was kann man da machen, wie nützt das, wo habe ich meine Vorteile, ja. Und es ist, glaube ich, so eine deutsche Eigenart, dass man alles, was neu ist, gleich so mit Abstand hält und auch gleich kritisiert und lieber ein bisschen offener rangehen.
So war meine Frage wahrscheinlich tatsächlich gar nicht gemeint. Also die Sorge, die ich mir mache, ist nicht, dass man das nicht machen sollte, aber es ist ja doch so, dass die touristische Berufsausbildung zum Beispiel sich auf das Thema KI und Wissen, welches durch KI überflüssig werden wird, sagen wir es, ne? Es wird Wissen überflüssig werden, bestimmte Skills werden einfach nicht mehr notwendig sein aufgrund von KI. Wie passen wir uns da an? Also wie bilden wir auch aus oder mit welchem Ausbildungsideal gehen wir dann an das Berufsbild eines Touristikers ran, wenn ein Angebot mit KI erstellt werden kann, wenn ein Pressetext, ein Social-Media-Beitrag, wenn ein Reisekatalog mit KI erstellt werden kann. KI gibt es jetzt in dieser funktionalen Form seit nicht mal 2 Jahren, bewirkt fantastisch, großartig, überwältigende Dinge. Wie wird das in 5 Jahren sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Meine Sorge ist nicht, dass es da ist, sondern meine Sorge wird eher sein, nicht, dass wir Fachkräftemangel haben werden, sondern vielleicht eher einen Überschuss an Fachkräften.
Ne? Ja, das ist schon ein großes Thema. Und KI ist im Gegensatz zu den anderen Technologien wesentlich schneller. Also das ist etwas, was uns wirklich überrascht, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Umdrehung Neuheiten und Neuerungen da reinkommen. Das ist etwas, was wir bislang noch nie so gesehen haben. Also in der gesamten technischen Entwicklung, dem Wandel der Zeit ist das noch nie so gewesen. Also das ist auch, das sieht man an der Anzahl der User und Nutzer, in welcher kurzer Zeit KI jetzt auch angenommen wird. Was das jetzt bedeutet, jetzt in der Ausbildung zum Beispiel oder in der Nutzung, das ist natürlich so, dass die Leute sich da sehr, sehr schnell anpassen müssen oder anpassen wollen. Also da gibt es überhaupt keine Option. Aber wie man das macht, kann ich nicht sagen. Aber in der Ausbildung, in den Reisebüros, in der Touristik, in unserem Leben, privat und auch businessmäßig, in Prozessen, in Abläufen, das wird alles eine große Rolle spielen. Also das ist klar. Und wie wir damit umgehen, da müssen wir gucken. Wir haben alle kein Rezept momentan dafür. Also ich höre das auch in Tagungen oder auf Tagungen, da gibt es immer wieder Impulsvorträge, Leute, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt bei der TUI eigene Gruppen, die das konzernübergreifend studieren, analysieren und machen. Wir haben das im Verlag genauso. Das ist eine, kann man fast schon sagen, eine Veränderung ungefähr so durchgreifend wie die Einführung von Elektrizität ungefähr. So kann man das vorstellen.
Welche Rolle spielt denn KI bei dir als Redakteur oder bei euch in der Redaktion?
Inzwischen zunehmend. Wir setzen wirklich gezielt uns auseinander damit. In der Fachpresse ist das vielleicht noch ein bisschen anders als in den anderen Medien. Aber wir nutzen das vielfältig für verschiedene Sachen. Also ich kann euch mal ein Beispiel geben. Es gab ja dieses Papier der Koalition, der Regierungskoalition, als das zusammenkam. Das war ein 140-seitiges PDF. Das war verfügbar. Das habe ich einfach in die KI eingeladen und gesagt, mach mir da ein Abstrakt mit den Themenschwerpunkten Touristik. Und da hat das in 10 Sekunden rausgespuckt. Ich habe das nachgeprüft. Das war zu 98% korrekt. Die 2% waren vielleicht so Dinge, die man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten musste. Das sind Dinge, da kann man auch die KI sagen, mach mal daraus einen Artikel mit einem Headline und mit Bullet Points zum Beispiel. Und man kann sogar der KI sagen, mach mir daraus ein Interview mit Frage und Antwort mit einer Headline. Und das sind Sachen, die in 10 Sekunden fertig sind. Nur bei den Fachmedien ist es extrem wichtig. Wir müssen immer darauf gucken, dass das alles korrekt wiedergegeben wird, dass alle Quellen angegeben werden, dass alles richtig in der Länge und in den Inhaltlichen auch wiedergegeben werden. Wenn man das macht, ist man schon erstaunt. Das ist ein sehr vielseitiges Tool, wo du ganz viele Dinge machen kannst. Ich kann auch ein anderes Beispiel geben. Ich habe ein Interview geführt, da hast du eine Audiospur oder du nimmst etwas auf von einer Tagung. Du kannst die Audiospur dann hochladen und das transkribieren lassen in einem Text. Du kannst den Text dann ausspucken lassen als Artikel, als Social Media Post oder als Abstrakt. Das gibt es innerhalb von 10 Sekunden ist das möglich. Wir experimentieren damit und arbeiten damit und nutzen das und gucken auch, ob da wie viel Fehlerrate da drin ist. Und ich muss schon sagen, die KI in der Bezahlversion ist fast perfekt. Da sind auch keine Rechtschreibfehler drin, die Übersetzung ist gut. Also das ist wirklich erstaunlich.
Ich wollte nur kurz sagen, die Software, Sven, mit der wir aufnehmen, die macht das übrigens auch, ne? Also.
Ich weiß, ja. Danke. Und stellt ja, glaube ich, auch gleichzeitig noch Videos für Social Media und sowas.
Genau.
Ne? Also das sucht die wichtigsten Highlights raus.
Ja, die Highlights
alles.
Raus. Das ist schon irre. Und was auch interessant ist, der ist schon so weit, der macht ja eigene Podcasts mit Sprechern. Also das geht ja auch inzwischen, ne?
Andi, ich wollte noch was sagen, später,
wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ich bin eigentlich gar nicht da, das ist hier nur, das ist mein Avatar.
Ich weiß, unter einigen Reisejournalisten wird diskutiert, ob man es verpflichtend machen sollte, dass man dem Leser zeigt, dass es KI generiert. Wünschst du dir manchmal, wenn du Pressemitteilungen von Agenturen bekommst, dass da drunter steht, das wurde mit KI generiert oder geschrieben, wäre das nicht ein bisschen eine ehrlichere Art für Medien? Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, genau. Also das würde ich mir wünschen. Dasselbe gilt ja auch für Bilder. Wir haben das Thema ja mit Bilder und Videos. KI generiert ja Bilder, die man ja auch prompten kann und macht sogar Videos. Ich halte das für sehr wichtig. Die ganze Geschichte Urheberrechtsverletzung und Quellenangaben, das ist ein extrem wichtiges Thema, wird ja dann noch wichtiger. Mhm. Und wir haben auch noch das Thema, was in den Medien ja momentan gerade an Fahrt aufnimmt, dass die Sprachmodelle der KI ja darauf basieren, dass sie ja Dinge, die im Internet zur Verfügung stehen, haben und sozusagen verarbeiten. Das sind aber alles Sachen, die ja schon urheberrechtlich bei einem Menschen ja liegen. Das Thema hatten wir ja schon mal mit Google und jetzt kriegt das noch eine unglaublich größere Bedeutung und das sind alles Themen, die noch nicht so richtig durchdacht sind und nicht durchgesprochen sind. Also die Technik überholt uns rechts und links. Ne? Also
wenn wir schon so ein bisschen einen Halbjahresrückblick machen, wie geht's denn euch und generell dein Eindruck zu den Fachmedien? Ich bin auch aufgrund von vielleicht privater Ungeduld in den letzten Monaten, irgendwie so zwischen ständiger Langeweile und dann auch wieder Erstaunen über Stories und Formate der Fachpresse dann irgendwie geschwankt. Also manchmal gibt es so Phasen, wo ich mir die komplette Fachpresse angucke und ich den Eindruck habe, alle drucken seit Wochen dieselben Pressemitteilungen ab und es passiert gar nichts Neues. Es wird auch nicht irgendwie, ne, oder man muss schon sehr genau gucken, ne, wer wo vielleicht auch mal was Interessantes, Neues, Interessantes macht. Aber dann gibt es auch wieder Formate, die interessant sind und innovativ sind. Aber ich hadere so ein bisschen damit. Das Thema Sponsorship und Hörigkeit gegenüber den Werbeträgern. Ich frage mich immer noch, ob Fachpresse immer noch irgendwie nicht eigentlich ein Widerspruch an sich ist. Also wir haben dich das schon mal gefragt. Jetzt Mitte 2025 geht Fachjournalismus. Ist das möglich? Wirklich Journalismus?
Ja, das ist möglich. Muss gut gemacht werden und geht über die ganze Bandbreite. Fachjournalisten sind, wie gesagt, vom Fach, ne? Und die schreiben halt B2B, also für die Leute vom Fach. Aber die Krux ist, man muss eigentlich alle Kanäle bedienen und man muss auch alle Formate bedienen können. Das ist so sozusagen das die Basis, ne? Und gut ist, wenn man dann neue Dinge entwickelt. Nur in unserer Branche, in der Touristik, bei den Fachmedien, wir haben ja nur 4 im Grunde genommen in Deutschland und da ist es eher so, das sind alles Dinge, die von Menschen getrieben werden, also von Leuten, die in den Verlagen sitzen oder Chefredakteure sind. Und da hängt das sehr viel davon ab, was sind das für Typen, was sind das für Menschen, sind sie innovativ, sind die interessiert an neueren Dingen oder so, ne? Und natürlich würde ich so sehen, von meiner Warte aus, Leute, die lange in einer Branche, in einer Position sind, die tun sich ein bisschen schwerer dann mit Veränderungen, würde ich so sagen.
Aber jetzt würde ich doch mal reingrätschen, weil wirklich, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, all das, was wirklich auch investigativ, kontroverser, aufdeckend war oder auch wirklich härtere Fragen gestellt hat, an die Touristikbranche kam nicht eine Story davon, kam aus der Branche selbst, also aus der Branche der Fachpresse. Das kam etwa aus dem Handelsblatt, aus anderen Medien. Nichts davon kam von, in Anführungsstrichen, euch. Oder liege ich da falsch?
Ja, das ist, da muss man schon ein bisschen sich selber an die Nase packen. Das hat vielleicht etwas damit zu tun. Also das würde ich ja nicht ganz so stehen lassen. Also es gibt schon viele Dinge, die zum Beispiel die FVW aufdeckt, ne? Also oder die FVW recherchiert und bringt. Also die machen das schon. Die haben auch, glaube ich, die Ressourcen auch dazu. Das ist auch eine Frage der Ressourcen, ne? Wie viele Leute kannst du an einer Geschichte setzen? Solche Investigativgeschichten brauchen viel Manpower, die brauchen Zeit und die musst du auch so wasserdicht machen. Die darfst du ja nicht einfach streuen wie so eine Bildzeitung oder so, ne? Das muss alles schon Hand und Fuß haben und das ist eine Ressourcenfrage. Und die Verlage, die in der Touristik bis auf die FVW sind nicht so groß. Ne?
Ganz kurz nochmal, ist das wirklich eine Ressourcenfrage? Weil ich meine, die
das
Themen,
ist das eine.
RTK, ich wollte nur kurz sagen, Daten also, und so weiter, ich meine, ich bin mir
das
ziemlich
ist das
sicher,
eine,
dass...
Aber
das
gibt noch einen anderen Punkt. Es gibt noch einen anderen Punkt.
Ja.
Es ist ein Vertrauenspunkt. Wenn natürlich Journalisten ganz lange in der Branche sind, dann machen sie sich sozusagen gemein auch mit der Branche. Sie sind Teil der Branche. Ihre Rolle ist aber anders. Ihre Rolle ist eigentlich eine Beobachterrolle. Und das ist, wenn es einen Skandal gibt oder irgendetwas, was wichtig und was aufgedeckt werden muss, warum landet das bei der Wirtschaftswoche beim Handelsblatt? Es ist oft so, dass diese Blätter das ja nicht selbst recherchieren und aufdecken. Also ich will da nicht jemand zu nahe treten, aber es wird denen ja zugesteckt. Die bekommen Dokumente und Informationen zugesteckt. Warum bekommen die das und die anderen nicht? Das ist eine Vertrauensgeschichte, weil viele glauben, dass die Medien halt nicht unabhängig sind. Und sie glauben, wenn sie denen die Informationen geben, dann wird das eh nicht veröffentlicht. Bei Handelsblatt, Wirtschaftswoche oder Kapital ist das eine andere Geschichte. Also da gehen sie von aus, das wird schon dann erscheinen. Und so war das zum Beispiel in der Vergangenheit bei diesen größeren Skandalgeschichten, die wir dann hatten. Das ist eine Vertrauensgeschichte, hat auch was mit den Fachmedien zu tun, wie sie in der Branche sich bewegen, wie sie Teil der Branche ist und wie man miteinander umgeht halt.
Ich würde hier mal einen kleinen Cut machen, weil wir sind ja auch an dir interessiert, an dir als Person. Wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen. Du hast ja was mit Elon Musk gemeinsam, ne? Ihr seid beide
nicht die Kinder.
Oh ja, da war er fleißig.
Du hast noch mehr Kinder als Elon, ne?
Was für Namen haben die?
Die große Frage. X, ne? Ja.
Nein, also ihr seid beide in Südafrika aufgewachsen und jetzt bist du da erst gewesen. Wie ist es, wenn du dahin zurückkommst? Südafrika steht ja auch gerade, also die Amerikaner machen es auch zum Thema oder zu einem Medienthema. Wie ist es für dich, dahin zu reisen?
Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt einen Asylantrag stellen soll bei Trump, ne? Wenn ich als weißer Südafrikaner sozusagen das Gefühl bekomme, ich werde da verfolgt. Habt ihr ja mitbekommen, die ersten sind ja in Louisiana ja eingetroffen. Ja, ein großes Thema. Also natürlich, ich bin in Südafrika geboren und aufgewachsen, also richtig aufgewachsen, anders als Elon Musk, der relativ früh da wegging. Der ist ja in Pretoria gewesen. Ich bin in Johannesburg geboren und aufgewachsen und bin erst mit 16 Jahren dann nach Deutschland gekommen. Ich war dieses Jahr, also vor 2 Wochen, auf der Indaba in Durban. Und das ist für mich, wenn ich nach Südafrika komme, wirklich ein wenig wie nach Hause kommen. Das ist die Sprache, die Kultur, das Land, die Leute, Luft, das Gras, alles, was dazugehört. Das berührt mich. Ich merke, das kommt aus meiner Kindheit und das ist schon so, ja.
Aber dass du irgendwie zurückziehst, ist das eine Sache, die du irgendwie bei dir doch im Kopf irgendwie...
Ich habe lange darüber nachgedacht. Genau, ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Bruder lebt ja noch da. Meine Eltern sind schon verstorben. Meine Mutter, die aus Mauritius stammt, nicht aus Südafrika. Sie lebte in Johannesburg bis 2020. Und mein Vater, der aus Deutschland stammt, der war nach dem Krieg da dorthin ausgewandert. Der ist 1998 gestorben. Also nur mein Bruder lebt jetzt noch dort. Und ich habe lange überlegt, ob ich zurück möchte. Aber es ist ein schönes Land. Ich kann mir ein Pendeln vorstellen, aber Leben nicht. Dafür gibt es viel zu viele Dinge dort und viel zu viele schöne Sachen hier. Und es gibt auch schöne andere Flecke auf der Erde.
Ich sag nur Hamburg, ne?
Ja, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, wie man ja weiß.
Andi, ich fahre später noch nach Düsseldorf. Ich schicke dir Fotos. Ja?
Mach das, also machst du nicht zum ersten Mal und ich
deine Reaktion.
Naja, meine Reaktion ist immer die gleiche. Ja. Aber jetzt die identitäre Frage. Also du bist in Südafrika aufgewachsen bis 16, dann nach Deutschland zurück. Wie siehst du dich denn kulturell? Bist du Deutscher? Bist du ein kultureller Mischling?
Ja, ich bin ein interessanter Cocktailmix, genau. Mhm. An der Bar.
Ja.
Genau. Das ist interessant. Die meisten Leute würden das ja nicht aus der Sprache raushören. Aber zum Beispiel Deutsch ist eine Fremdsprache für mich gewesen. Ich musste das mit 6 Jahren wirklich lernen. Meine Muttersprache ist Englisch und ich habe wenn ich müde bin oder mich da nicht bemühe, dann habe ich einen südafrikanischen Akzent. Ich habe sonst einen englischen Akzent. Ich kann natürlich Südafrikaner raushören, 10 Meilen gegen Wind, wenn sie sprechen, weil ich natürlich das alles kenne. Und ich fühle mich nicht als reiner Bio-Deutscher so, sondern ich bin, wie gesagt, Diskussionen gibt es ja häufig ja, heutzutage, ich bin also jemand mit Migrationshintergrund.
Ich erinnere mich, als wir gemeinsam in Namibia waren, was jetzt auch schon, weiß ich, 3,5, 4 Jahre her ist. Ich erinnere mich, dass du dich da sehr, auch in Namibia, ehemalige südafrikanische Kolonie, du hast dich da sehr souverän bewegt. Und auch, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das mal eine Kolonie war, eine südafrikanische, aber man hat gemerkt, dass du dich in Afrika
wohlfühlst. War eine deutsche Kolonie, Südafrika war dann ganz kurz, ja.
Ganz kurz, ja. Aber man hat gemerkt, dass du sozusagen dich da souverän bewegen kannst und dich dort nicht fremd fühlst. Das hat man dir schon angesehen, ne?
Ja, genau. Vor allen Dingen die Deutsch-Südafrikaner, das ist eine ganz eigene Gruppe, ne? die deutsche Ursprünge haben oder Wurzeln haben. Die merken auch sofort, wenn du aus Südafrika bist oder aus dieser gleichen Ecke kommen. Und so ist das einfach, man fühlt sich da irgendwie gleich in der Gruppe integriert.
Du bist aber, muss man auch sagen, was das angeht, was deinen Hintergrund angeht, was Leitung von deutscher Fachpresse angeht, aber auch wirklich der Einzige, der sozusagen dieses Internationale mit einbringt, ne? Also die anderen Chefredakteure, von denen es ja jetzt auch nicht so viele gibt, sind alles sagen wir mal, Bio-Deutsche. Ne? Du bist schon jemand, der sozusagen und das, glaube ich, schlägt sich auch so ein bisschen in eurer Berichterstattung, in eurer Sicht. Merkt man schon, dass ihr da ein bisschen internationaler, glaube ich, seid und ein bisschen andere Winkel mit einbringt. Oder liege ich da falsch? Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, weiß ich nicht. Also müsst ihr entscheiden. Also ich merke, also wir haben auf jeden Fall einen starken Fokus auf Afrika natürlich. Ne? Also das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Und haben da sehr gute Verbindungen und zu den Spezialveranstaltern, auch zu den einzelnen Ländern, auch zu einzelnen Ministerien und Ministern. Also das hat sich über die Jahre so aufgebaut. Und es ist total interessant zu sehen, wenn ich zum Beispiel ein Interview habe mit der südafrikanischen Tourismusministerin und wir fangen an zu reden und sie merkt plötzlich am Akzent, dass irgendwas da anders ist als bei den anderen Kollegen. Und sie dann fragt, wo kommst du her? Und ich dann Johannesburg sage, dann dauert das Gespräch jetzt doppelt so lang und es ist alles gut. Also es ist schon ein Unterschied. Aber die Internationalität, also von der Fremde nach Deutschland zu kommen oder der Blick drauf, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist etwas, was glaube ich, gut ist, weil man dann vielleicht ein bisschen unverstellter Dinge gucken kann, die Berichterstattung besser verstehen kann, Länder besser versteht, fremde Kulturen. Weil Deutschland ist ja, oder die deutsche Kultur oder Europa ist ja für mich ja auch ein Auswanderungsland gewesen. Ich bin ja ausgewandert quasi. Mein Vater hat uns ja damals mitgenommen und so bin ich in einer ganz fremden Kultur jetzt gelandet. Und das hilft manchmal.
Wir machen ja heute ein bisschen was anderes, deswegen will ich jetzt gerade zu unserer letzten Frage kommen. Letzte Frage nach 25 Minuten. Wir klären das gleich auf. Kommen wir mal nochmal zurück jetzt zum Tourismus. Kleiner Blick in die Kristallkugel, klappt ja immer ganz gut. Was gibt Hoffnung und wie geht das Jahr 2025 aus?
Fragst mich nach der Kugel. Ja, ich glaube, es wird gut ausgehen. Es wird interessant sein. Jetzt am Montag ist erstmal der BTW-Tourismusgipfel. Dann gibt es ja im Oktober auch mal die Wahl beim DRV. Das wird super spannend sein. Das ist erstmal Verbandsarbeit. So, glaube ich, von den Buchungen her und all diese Dinge, das scheint alles gut zu laufen. Also das wird ein gutes Jahr. Krisen, Katastrophen, Klimawandel, KI, es sind viele Herausforderungen. Aber wir haben ja gelernt, die Touristik ist eine Branche, die hat, also es ist egal, jedes Jahr ist irgendwas. Und jedes Jahr kommen wir halbwegs so durch. Es sind viele Veränderungen. Also die Branche ist in einem großen Wandel drin. Der Prozess der Umwandlung ist da, aber ich hab ein gutes Gefühl, also auf jeden Fall.
Neues Rekordjahr, mal wieder?
Ja.
Okay. Eindeutig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Meine Sicht von hier aus ist vielleicht nicht, ich sitze in Shanghai gerade, meine Sicht ist zumindest was Reiserouten auch angeht, aufgrund von Überflugsrechten, Blick auf Krise im Iran, Konfliktpotenzial, Russland, also auch was die Verbindungen, Flugverbindungen von Ost nach West wirklich ganz konkret angeht, nicht ganz so rosig. Also ich bin gespannt, wie das in diese Richtung weitergeht.
Ja, wir haben so viele Krisen und Katastrophen und Kriege, dass die Menschen gerne den Blick verlieren, sage ich mal, wie es früher war. Ne? Also natürlich ist das schlimm alles und wir haben Krisen und Kriege, aber ehrlich gesagt, das ist ja nicht irgendwas, was jetzt fulminant neu ist oder sowas. Ne? Es gibt die immer wieder in irgendeiner anderen Form. Ich hatte gestern einen interessanten Spiegelartikel gelesen, dass es im 18. Jahrhundert durchaus gängig war, seine Frau auf dem Markt zu verkaufen. Und da wurde man die höchstbietend dann einfach verkauft. Ja,
in also, welchem Jahrhundert war das?
Jahrhundert. In England war das einfach üblich. Da konnte man einfach seine Frau verkaufen und mit dem Geld dann den Rest des Tages dann im Lokal verbringen. Ne? Und okay. Jetzt kann man überlegen, wie schlimm, wie gut das früher war. Ne? Ich finde das jetzt nicht so dolle. Und wie schlecht es heute ist. Aber das sind alles Wellenbewegungen. Und wenn man einfach zurück überlegt, wie viele Sachen die Menschheit überlebt hat und was da alles gegeben hat und so, dann ist das, was wir jetzt erleben, schlimm. Aber es relativiert sich, wenn man den Blick nach hinten macht und das große Bild dann guckt.
Gut, bin gespannt, wie das Jahr weitergeht und ausgeht. Wir haben heute was ganz anderes mal geplant. Das hattest du, glaube ich, irgendwann mal vorgeschlagen, Jean-Marc. Das ist auch schon eine Weile her, dass wir sozusagen einen Podcast gemeinsam machen, aber dass du sozusagen uns Fragen stellst. Also wir machen jetzt einen kompletten Cut und wir werden jetzt zum ersten Mal im eigenen Podcast Opfer.
Aber heißt die Folge dann auch der Reisepodcast mit Sven Meyer, Andi Jans und Jean-Marc?
Und Jean-Marc. Zumindest dieses eine Mal. Genau, dann wird dein Name auch gefeatured. Ja, ich weiß gar nicht, wie man da einsteigt. Ich glaube, wir müssen einfach mal den Mund halten und uns Fragen stellen lassen.
So, ich frage euch einfach mal. So, ich tue mal so, als ob ich euch jetzt gar nicht so richtig kennen würde. Erzählt doch mal, ich frage mal andersrum. Also, es hat mich schon mehr interessiert. Ihr macht das ja schon sehr lange. Ne? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen, so als Duo?
Magst du? Komm. Die ist einfach. Komm, die mache ich.
Ich hab's verdrängt.
Ja, man muss echt jetzt schon, das ist schon länger her, ne? Das ist mindestens 10 Jahre. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, nee, wann kamst du? Also, mir gehört ja eine Agentur und ich war damals Pressesprecher von China Tours. Und irgendwann hat mich Leo Geschenk, das ist der Inhaber und Gründer von China Tours, meinte er, ja, er war in China und da hat er jemanden kennengelernt und der wird jetzt neuer stellvertretender Geschäftsführer bei China Tours und der wird auch das Marketing leiten und die PR. Mit dem wirst du dann viel zu tun haben. Und ich glaube, unser erstes Treffen dann war in Berlin zu einer Abfahrt von der Oldtimer Rallye, die man damals organisiert hatte noch von China Tours, Kudamm. Und ich glaube, ich habe dich mal zum ersten Mal dann im Aufzug gesehen. Du hast mich aber nicht erkannt und ich wusste auch nicht, ob du es bist oder nicht. Und ich glaube, am nächsten Morgen haben wir dann zum ersten Mal miteinander gesprochen. Und ja, wir haben halt dann viel miteinander geredet. Wir mussten viel miteinander reden. War Zwang am Anfang. Ich möchte das hier nochmal ganz klar festhalten. Und als dann die Pandemie kam, war es halt so, dass ja, man hatte viel Zeit, man hat halt viel geredet, sich viel ausgetauscht und irgendwann kam mal die Idee von uns eigentlich zeitgleich, als ich oben in Hamburg war, hey, ein Thema, eigentlich musste ich zum Zug zurück und wir hatten aber schon, ich glaube, einen Tag oder 2 Tage geredet irgendwie in Hamburg und zeitgleich dann kam irgendwie, hey, sollen wir eigentlich nicht einen Podcast machen, wir reden jeden Tag eine Stunde oder telefonieren oder mindestens 2-3 Mal die Woche reden wir eine Stunde über Tourismus, sollen wir das nicht einfach mal aufnehmen? Und dann war es eigentlich auch, das Konzept war eigentlich auch innerhalb von 5 Minuten klar. Wir verstellen uns nicht, wir reden einfach so, wie wir sind. Und
alles andere wäre viel zu anstrengend.
Ja, genau. Das können wir auch nicht durchhalten. Wir haben jetzt fast 100, ich weiß nicht, Andi, du weißt immer, wie viele Folgen wir haben.
Fast 200.
Ja, genau. Das wäre nicht durchhaltbar. Aber ja, Tourismus bietet genug Themen, Tourismus bietet genug Krisen oder auch Persönlichkeiten, mit denen man gerne reden möchte. Und so war das dann relativ schnell in trockenen Tüchern.
Ich will noch ergänzen, es tut mir wirklich leid, Sven. Ich freue mich, dass unser erstes Treffen so einen Eindruck auf dich gemacht hat und dass du dich wirklich daran erinnerst, wo du mich das erste Mal gesehen hast. Ich habe absolut keine Ahnung, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Das kann gut sein.
Du warst mit deiner damaligen Frau da und dann war es halt so, jemand mit einer chinesischen Frau, das könnte er dann sein. Das war mein Gedanke. Aber ich habe dich auch nicht angesprochen, weil ich wollte den Abend noch alleine verbringen. Ich hatte keinen Bock auf Smalltalk. Ich bin ehrlich.
Aber sag mal, Andi, ihr habt dann bei der Erstellung des Podcast-Idees, ne, wie habt ihr euch die Rollenverteilung dann aufgestellt? Also wie habt ihr euch das überlegt?
Haben wir gar nicht. Ja. Wir sind wirklich die Leute, wenn sie uns zusammen sehen, die uns nicht so gut kennen oder uns aus dem Podcast kennen, sind immer wieder überrascht, dass wir, so wie wir im Podcast sind, auch immer miteinander reden. Wir haben das nicht geplant. Wir haben gesagt, lass uns einen Podcast aufnehmen. Wir kennen genug Leute in der Reisebranche, Reiseveranstalter, Reisevermittler, DMCs, Reisejournalisten. Wir kennen ein paar ABC-Promis, die wir einladen können. Wir kennen genug Leute. Lass uns einfach das Gespräch auf eine dritte Person ausweiten. Wir machen einen kurzen Vorspann, reden ein bisschen über die Tagesthemen. Corona hat viel hergegeben, inhaltlich, thematisch. Und wir haben einfach losgelegt. Wir haben 3 Wochen, nachdem wir das erste Mal über das Thema Podcast geredet haben, ist die erste Folge erschienen. Und die war mit Rainer Stoll, ne, Gründer von For Family Reisen, Birding Tours und Travel to Nature und bis heute eine unserer meistgehörten Folgen, unsere allererste. Ja, ja. Das war im August 2020, also fast 5 Jahre ist das jetzt her. Ja.
Also wir haben, ich weiß auch, dass wir nach 3 Minuten gesagt haben, lass es uns jetzt nicht zerreden, ne? Lass uns nicht alles im Detail planen, lass uns einfach mal machen und probieren, wie es geht, was wir brauchen, wie es funktioniert und dann können wir immer noch drüber reden.
Wir haben kein Konzeptpapier gemacht. Wir haben keine Consulting-Agentur irgendwie. Das, was bis heute geblieben ist, wir haben einen Vorspann, der ist nicht gescriptet. Wir haben ein bisschen was, worüber wir reden wollen. Da sprechen wir uns ein bisschen ab. Wir haben dann unser Fragesheet für den Gast. Das bereite ich vor. Die Jingles mache ich. Ne, ich mache ein bisschen Musik. Sven macht das Editing. Großteil des Einladungsmanagements macht Sven. Das ist so ein bisschen aufgeteilt. Aber im Podcast selbst haben wir überhaupt keine Rollenverteilung. Also das ist alles völlig organisch. Wir haben einfach geguckt am Anfang, wer kann was, wer hat für was Zeit. Und so hat sich das festgesetzt. Ne? So, und die Rollen sind bis heute so geblieben. Aber wir haben das nicht wirklich durchgeplant. Ja.
Und wie ist das eigentlich in dem Podcast selber? Wird denn auch tatsächlich alles gesendet, was ihr besprochen habt, oder schneidet ihr Sachen raus?
Wir haben, glaube ich, nur zweimal was geschnitten. Also wirklich, dass wir gesagt haben, da muss jetzt was inhaltlich raus, weil uns das entweder nicht gefallen hat. Und ich glaube, einmal war es ein Gast.
Da wurden wir aufgefordert.
Wir haben es auch gemacht. Die Konsequenz war aber, dass wir danach gesagt haben, weil da war auch ein Pressesprecher dabei bei dem Gespräch. Wir haben dann danach gesagt, Pressesprecher können gerne dabei sein, aber wenn uns ein Pressesprecher reinfunkt, wir sagen das doch immer dazu, wenn uns das nicht gefällt, brechen wir das Gespräch ab.
Und sag mal, was mich auch interessiert, macht ihr auch Gespräche mit Leuten, mit Menschen, die ihr persönlich nicht mögt?
Ja, jedes Mal.
Ne? An Gegner ausgenommen natürlich. Ne?
Mit dem Moderator.
Danke. Ja, wir haben es noch nie gemacht.
Ne? Das gehört dazu, oder? Also man kann ja nicht alle lieben, alle Menschen auf der Welt. Jeder hat ja eine interessante Geschichte oder also es gibt ja Gründe, warum wir diese Person einladen und wir sind daran interessiert. Wenn das dann auch noch auf einer menschlichen Ebene super ist, ich glaube, das merkt man auch den Gesprächen so ein bisschen an, dass die so ein bisschen lockerer sind, weniger geskriptet sind. Aber prinzipiell, wir sind an der Geschichte interessiert. Also, na klar, wollen wir auch immer mehr über den Menschen. Ich glaube, das ist ja unsere Idee auch so ein bisschen. Deswegen nehmen wir uns ja auch eine Stunde Zeit für Aufnahmen, dass wir so ein bisschen mehr aus der Person rauskitzeln können, als jetzt ihm jetzt einfach 5 platte Fragen stellen und fertig. Und dann haben wir 20 Minuten gefüllt oder 25 Minuten und das ist es dann. Aber ja, natürlich hat man auch schon Personen gehabt, wo man jetzt am Anfang dachte, kommt jetzt vielleicht nicht so oder persönlich jetzt nicht der Mensch, mit dem ich ein Bier trinken möchte an der Theke. Aber da gab es auch dann positive Überraschungen. Ne?
Also ihr habt
kann dann auch mal in die andere Richtung
ausfallen. Ja, ihr habt sehr viele Folgen jetzt gemacht. Ne? Gab es da einen Gast dabei, wo ihr sehr überrascht wart am Ende des Gesprächs?
Ja, doch. Doch, öfters. Ja. Ich erwähne, wenn wir mal gefragt werden, was ja auch nicht so oft ist, was so, ich sage das immer wieder, das Gespräch mit Peter Fankhauser ist bis heute, ich höre den Podcast in der Regel nicht. Es gibt ein paar Destinationsfolgen, wo wir, wie zum Beispiel mit dir in Namibia, wo wir über die Destination berichtet haben, die habe ich mir ein, zwei Mal angehört, weil es einfach so ein Flashback zur Reise ist. Aber so normalerweise die Gespräche, die höre ich mir nicht nochmal an. Sven macht das, weil er das nochmal schneidet, dafür sorgt, dass die Soundqualität gut ist. Ich höre mir die Gespräche eigentlich nicht nochmal an. Das Gespräch mit Peter Fankhauser aber habe ich mir, glaube ich, über die Jahre noch zweimal angehört. Und das ist eher ungewöhnlich, weil mich das einfach persönlich berührt hat. Der Mann stand an der Spitze des Thomas Cook-Konzerns, größter Reisekonzern, ältester Reisekonzern der Welt, als die Firma pleite gegangen ist. Und ich hatte eine Weile mit ihm geredet. Er hat gesagt, ich bin noch nicht freigesprochen, wir können noch nicht reden. Das geht jetzt noch nicht, aber wenn, dann komme ich zu euch gerne. Ich glaube, er hatte sich gedacht, er kommt zu uns im Podcast und übt sich wieder ein bisschen in Sachen Medien. Sie werden ja gedacht, so ein kleiner Podcast, da kann ich mir so ein bisschen wieder meine Muskeln spielen lassen. Mich ein bisschen üben, wieder mit der Öffentlichkeit zu reden. Und der hat tatsächlich, das war das erste Mediengespräch nach der Thomas Cook-Pleite, die größte Touristikpleite aller Zeiten. Wir waren die Ersten, mit denen er geredet hat. Er hat uns ein sehr positives Feedback gegeben über das Gespräch. Aber mich hat das Gespräch persönlich berührt, weil ich halt auch einmal durch eine Insolvenz gegangen bin. Das war damals mit China-Tours. Und ich diese Gefühlswelt, von der er geredet hat, auch wenn das eine ganz andere Dimension war, 1:1 nachvollziehen konnte. Ne? Und auch das Bild, was die Leute, glaube ich, von ihm sozusagen gesponnen haben, ne, der große, kalte Konzernchef, der sowieso abgesahnt hat und versorgt ist und um dem das alles, ne, die haben sich alle nur in die eigene Tasche gewirtschaftet. Also alles, was da irgendwie mitberichtet wurde, das hat sich zumindest für mich in diesem Gespräch, nicht, dass ich das erwartet habe, dass er so ist, Aber diese Gefühlswelt, die habe ich sofort, also es war wie so ein Magnet, da habe ich sofort emotional angedockt und hat mich berührt, überrascht und das war einfach sehr, sehr interessant. Also dieses Gespräch, das zitiere ich immer wieder. Das war für mich so eins der Highlights, aber weiß nicht, für Sven waren das, glaube ich, andere Gäste.
Ja, Sven, erzähl doch mal, wenn in einem Gespräch zum Beispiel, wenn es gibt ja manchmal so Gespräche, die so kippen, wo man dann merkt, irgendwie läuft das ja so ganz schief, ne?
So wie jetzt gerade.
Wie geht man damit um? Was machst du dann? Also wie gehst du damit um? Also was passiert denn dann?
Also es gibt, lustigerweise gibt es schon dann manchmal so Geschichten, da merke ich dann, okay, Andi interessiert es gerade gar nicht und er findet es gerade gar nicht toll, was da gesagt wird. Genauso merkt er das ja, halt bei mir.
Noch da?
Dann versucht man es halt schon, dann sagt man, okay, jetzt ein bisschen mehr bei mir, jetzt muss ich hier dann das ein bisschen mehr leiten, was man sich ja auch im Laufe der Jahre dann irgendwie angelernt hat. Ich glaube, so einen ganz schlimmen Gast, also wir sind nie im Streit auseinandergegangen mit unserem Gast. Ich glaube, das war nie der Fall. Und nie wirklich so, dass man sagt, nie wieder. Ja, es gab mal, ich erinnere mich an ein Gespräch, das war wirklich inhaltlich auch relativ, wie soll man sagen, oberflächlich. Und
ich weiß, wovon du redest.
Ja, das man merkte irgendwie, also, man ging mit hohen Erwartungen rein. Es war auch gerade irgendwie ein Thema, was besprochen worden ist für viele in den Medien. Das war ein aktuelles Thema. Und wir dachten, da gibt's jetzt Lösungen oder kreative Ideen und man merkte nach 5 Minuten, da kommt einfach gar nichts.
Wobei ich dazu sagen muss, der Gast, einer der nettesten Menschen in der Touristik ist. Mag ich super gerne, hat aber leider nichts zu sagen zu den Themen. Und das war dann, das hat dann, also du hast nach Gästen gefragt, die wir nicht mochten. Mag ich total gerne, war aber einfach ein podcasterischer Fehlgriff. Tat mir dann auch leid, aber was war. Wir haben es trotzdem veröffentlicht. Ne?
Ja. Gut, dann, wie ist das Thema KI bei euch? Also in der Folge selber und künstliche Intelligenz, ne? Du bist das ja, ne? Künstliche Intelligenz, ne? Was ja schon ein tolles Wort an sich ist, ne?
Ich habe ein, also, zwei Witze.
Mal, wie setzt ihr das hier ein, zum Beispiel beim Podcast?
Nein, es ist immer so, also ich probiere einige Sachen aus, von denen ich höre, von denen ich mitbekomme. Schreibe mir auch die Tools auf, wenn mir irgendjemand was sagt, hey, ich nutze das und das. Tatsächlich ist viel Handarbeit bei uns noch. Also auch das Schneiden tatsächlich, wie Andi schon sagte, wir lassen das nicht über eine KI laufen. Ich habe es einmal gemacht und ich war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das war allerdings jetzt auch schon irgendwie ein Dreivierteljahr her oder sowas. Vielleicht gibt es neuere Tools, die es besser können. Aber ja, normal ist bei uns noch wirklich Handarbeit. Ich höre mir alles nochmal an, schneide dann die Parts, also Ass raus oder wenn wir Luft holen, das hört man ab und zu, Hintergrundgeräusche, sowas zum Beispiel, macht Andi sehr gerne. Und das ist,
sorry, dass ich dann atme. Sorry, dann ich atme halt.
Kannst du dich auf Mute stellen?
Selbst. Kannst du einmal Luft holen, bitte?
Also ich denke schon, dass da in Zukunft was kommen wird, womit ich zufrieden sein werde, definitiv. Auch was Soundqualität und sowas angeht, da sind tatsächlich schon gute Tools auf dem Markt. Aber dieses Schneiden, das mache ich gerne noch selbst.
Also ich habe mich so ein bisschen in die Ecke auch gerade manövriert, weil ich gesagt habe, ich höre mir die Podcasts nicht mehr an. Wahrscheinlich wird Sven mich jetzt einfach ersetzen und ich werde es nie merken. Ja. Also, aber es war mir auch
recht. Wie gesagt, wir müssen reden gleich.
Da müsste man die KI deinen Schnaufen nochmal dazwischen.
Ich habe tatsächlich in letzter Zeit, ich mache ja auch noch das ganze Social Media Gedöns, mache ich ja noch mit ein bisschen Instagram und Facebook. Wir haben das im Moment so auf 2 Kanäle beschränkt. Es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Also selbst sich in KI einzuarbeiten, kostet ja ein bisschen Zeit. Es ist ja nicht so, dass du einfach, das spart dir ja nicht von Anfang an Zeit. Du musst dich damit auch beschäftigen, was ist sinnvoll, wie funktioniert das. Ich bin gerade dabei, auch ein bisschen mit bestimmten Sachen zu experimentieren, was halt Grafikvorlagen angeht und so weiter. Das ist ganz interessant. Manche Sachen gehen besser, manche noch nicht. Ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich sage, das werden wir irgendwie einsetzen. Mal schauen. Aber ich weiß nicht, Sven, ob du dich erinnerst, wir haben ja auf der ITB uns mit einem sehr, 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 sehr großen, prominenten deutschen Podcast mit, brauche jetzt nicht Namen nennen, ich weiß nicht, ob die das wollen, dass wir das öffentlich machen, aber
der beliebteste Reisepodcast in Deutschland.
Ja, und die fangen jetzt halt auch an, mit KI zu experimentieren, das auch auf anderen Sprachen zu machen. Finde ich interessant. Ist aber auch wie gesagt, ich glaube, die haben da wirklich gut 1-2 Jahre Zeit reingesteckt, um zu gucken, wie kann das funktionieren. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind generell, was unser Format angeht, einfacher gestrickt. Wir sind 2 Typen, die sich mit einem dritten Typen oder einer Typin zusammensetzen und reden. Wir haben ein paar Fragen, die wir uns vorher aufschreiben und dann schustern wir das zusammen. Das wird veröffentlicht. Wir machen ein bisschen was auf Instagram und Facebook und die Leute hören es. Also ich weiß nicht, also im Moment fehlt mir ein bisschen die Vorstellungskraft, wie wir außer das sozusagen noch ein bisschen zu ergänzen mit KI-Mitteln, wie wir da wirklich was ganz anderes, Neues draus machen wollen. Es sei denn, wir wollen den Podcast hin und weg jetzt auf Französisch machen und
oder Chinesisch rauskommen.
Oder Chinesisch, aber
das haben wir noch nicht besprochen. Indonesische Version. Aber wartet mal einen Moment, ich sehe schon, mein Akku geht auf 1%. Eine Sekunde, ich hole ein Kabel.
Okay. Ja. Läuft der Podcast? Wir können ja weitermachen, Sven.
Ja, wir brauchen Jean-Marc nicht. Ja?
Nein, wir brauchen nicht. Wir brauchen noch.
Aber ich wollte ihn noch fragen, ob das jetzt sein allererster Podcast ist, den er macht. Weil offiziell, Travel Counter hat ja keinen Podcast. Deswegen wäre es mal interessant.
Das bleibt, das schneidest du nicht raus.
Das, er muss halt noch viel lernen. Ne? Ist ja sein erster. Ne? Perfekte Vorbereitung ist jetzt nicht so.
Wir haben gerade über dich geredet und das wird
nicht geschehen.
Da dachte ich mir schon.
Kaum ist man Level weg. Von Praktikant. Ja. So mit Anfängerfehlern.
So, wieder da. Wow. Okay, jetzt habe ich noch zwei andere Fragen. Wenn ihr, was ist denn, ihr hört doch auch Podcasts bestimmt, ne? Habt ihr denn ein lieblingstouristisches Podcast oder ein anderes, was ihr hört?
Ich bin ehrlich, ich höre keine anderen Reisepodcasts, wirklich nicht. Viele, also wir haben halt auch schon ein paar Folgen gemacht, viele Gäste kenne ich ja bereits. Klar, man guckt mal natürlich, wen haben die zu Gast und so. Viele kennt man aber schon oder hatten wir auch schon bereits zu Gast. Wenn da ein Thema mal interessant ist, dann guckt man, okay, Thema finde ich interessant, aber wen könnte man vielleicht dann noch nehmen als Gast? Also das ist eher so das. Aber reingehört, ganz am Anfang mal. Also das war ja auch der Grund, warum Pandemie, und dann sucht man halt nach Reisepodcasts und man hört in welche rein und keiner überzeugt einen. Und dann Pandemie, sagt man halt, macht man es selber. Mhm. Was ich gerne selbst hören würde.
Ich höre schon ganz gerne mal Reisen, ne? Die hatten wir auch bei uns zu Gast, ne? Michael Dietz und Jochen Schliemann, weil das einfach, also ich finde, die machen das gut. Das sind auch ganz anders als wir. Das sind Menschen, die aus dem Fernsehen oder aus dem Radio kommen. Da kann man sich auch ein bisschen was abgucken, weil die halt so das halt auch gut machen, aber auch so ein bisschen so diese Bro-Dynamik haben, die ich bei denen gut finde, nicht bei allen. Ich finde die bei uns gut und bei denen finde ich die gut, weil die halt auch so sich selbst nicht so ernst nehmen und auch weiß nicht, einfach so eine ganz sympathische Art haben. Aber das war's dann auch. Wir haben das halt auch wirklich, wie Sven sagte, gestartet, weil wir wollten das, was wir machen, wir haben gesagt, das gibt es nicht. Ja. Und alles andere, es gab den, wie heißt der Roman Borchmann? Der hat einen Podcast gemacht für die, Roman Borch, der hat das für die FVW gemacht so ein bisschen, macht das, glaube ich, immer noch. Aber alles andere, was sozusagen mittlerweile in der Touristik sich an Podcast rumtreibt, und das sage ich ganz unbescheiden, das ist sicher nicht zu einem kleinen Teil auch aufgrund unseres Erfolges gekommen. Wir haben touristischen Podcast gemacht, B2B. Wir haben einen Podcast aus der Branche für die Branche gemacht. Das gab es vorher in dieser Form nicht. Unterhaltsam, lustig, mit den unterschiedlichsten Gästen, ein bisschen wie so eine Varieté-Show aus den 60er, 70er Jahren. Wir hatten Johann Lafer zu Gast, wir hatten den TUI-Chef zu Gast, wir hatten Kai Böcking, wir hatten Niranga Yogeshwar, wir haben mit allen Chefredakteuren aus der touristischen Fachpresse mehrmals geredet, wir hatten Wolfgang Kubicki zu Gast, wir hatten also alles Mögliche an Gästen, Verbandschefs, Reisebüroinhaberinnen. Wir hatten, also ich glaube einfach, so was wir gemacht haben, hat schon so ein bisschen so eine Grundlage für die Branche auch gelegt und bin ich da stolz drauf. Aber es ist auch etwas, was ich grundsätzlich als Format, hätten wir es nicht gemacht, dass jemand anders gemacht hätte, würde ich es wahrscheinlich hören. Mhm. Weil ich finde, dass es ein gutes Format ist und das ist völlig organisch gewachsen.
Ne? Ja, läuft ja auch schon sehr lange jetzt und ist ja auch durchaus erfolgreich. Ihr beide seid ja aus der Touristik und selbst privat auch viel reisen und eine Affinität zu Asien und China. Was ist denn dort eure Lieblingsreise gewesen, Sven? Was ist denn bei dir so haften geblieben? Es gibt ja immer so eine Seelenreise, weißt du, irgendwas, was einen besonders berührt.
Oh Gott, schwer zu sagen. Also es gibt mehrere Reisen, die natürlich, ne, die Länder zum ersten Mal zu entdecken oder Gegenden in diesen Ländern zum ersten Mal entdecken, ist immer wieder spannend und freue ich mich wie ein kleines Kind. War jetzt neulich zum ersten Mal in Chongqing in China. Geil, will ich unbedingt nochmal hin. Leider war ich da nur
drei Chongqing, das ist ja diese Stadt mit den Hügeln, ne?
Ja, genau. 35 Millionen Einwohner, kennt kein Mensch. Die Stadt, ja. Die Fläche ist so groß wie Österreich.
Das ist ein Abenteuer für Uber-Bringer, ne? Die müssen ja
die Dinger da kennen. Ja. Da habe ich mich tierisch drauf gefreut, wurde nicht enttäuscht und da will ich unbedingt wieder hin. Tatsächlich aber so, die Reisen, die im Gedächtnis bleiben, sind so die ersten in ein Land oder bei mir jetzt. Also ich kann mich wunderbar noch an die erste Reise nach China. Das war zu einer Reisemesse und dann weiß ich noch, da war Diamir dabei und Gebeko und für mich war irgendwie alles neu oder ich war neulich auch mit einem Famtrip in Nanjing unterwegs obwohl es halt Leute aus der Reisebranche waren, gab es halt doch diese üblichen, nennen wir Vorurteile gegenüber China. Und ich kenne eine Bar, Kneipe recht gut in Nanjing, da gehe ich gerne hin und ich kenne auch die Besitzerin so ein bisschen. Und ich habe die dann da hingeführt und es war dann wirklich, ich glaube, wir waren bis 4 Uhr morgens da. Und ab 10 Uhr mussten wir für keinen Drink mehr zahlen oder kein Essen mehr zahlen, weil einfach die Gäste sich so gefreut haben, dass da Ausländer waren, dass da Deutsche waren, die ihr Land wieder besuchen wollten. Das war relativ nah nach der Pandemie. Die haben uns, die wollten mit uns anstoßen, die wollten mit uns tanzen, die wollten mit uns. Eigentlich ist das Lokal nicht zum Tanzen, aber wir haben bis 4 Uhr morgens vor dem Lokal getanzt auf der Straße und einfach zu sehen oder dann das Feedback zu bekommen, hey, das hätte ich mir hier nie vorgestellt, dass das so ist oder dass die Leute so nett sind und wir. Also es war wirklich so, das war dann einfach ein schöner Abend und es hat mich so gefreut, den Leuten halt dieses Gesicht zu zeigen.
Wie gut sind deine Sprachkenntnisse? Kannst du Kantonesisch?
Null, nein. Ich kann danke, bitte, ich kann sagen, nein, will ich nicht. Oder also ich kann was verneinen und das war's.
Und Bier auf Chinesisch?
Piju. Ja. Aber da ist ja Russisch, Vietnamesisch, das ist alles fast ein bisschen gleich.
Alles eins, alles eine Sprache. Alles,
das jetzt nicht, aber das ähnelt sich sehr. Also nee, kann ich nicht. Also, aber ich habe trotzdem kein Problem individuell alleine auf mich gestellt, ohne Reiseleiter. Ich finde sogar, die besten Geschichten sind wenn du ohne Reiseleiter reist.
Würdest du eine Reise nach Nordkorea machen?
Ja, ich will es einmal sehen. Das ist, Nordkorea hat so einen unique Stellen, also Level auf der Welt, zumindest einmal sehen, ja.
Und bei dir, Andi, was ist denn dein Lieblingsseelenreise gewesen?
Meine Lieblingsseelenreise? Ich habe so ein paar Reisen, die mich berührt haben. Ich rede ja immer noch viel über diese Namibia-Reise.
Ja, auch.
Bin ich eigentlich ein bisschen verärgert. Wir haben gleich danach gesagt, wir müssen sofort zurück, nächstes Jahr ganz schnell. Und wir haben immer wieder mit Hinz und Kunst darüber geredet, was können wir machen? Lass uns noch ein Projekt in Namibia machen oder sonst privat nochmal. Und bislang ist das nicht passiert und das fühlt sich fast zu lang an. Das ist so eine Reise,
die mich sehr berührt. Eigentlich, das Namibia ist ja groß, ne? Das war ja eine Reise in der Namib-Wüste, ne? Das ist ja ein ganz besonderer Teil, ne? Das ist ja die älteste Wüste der Erde mit 40.000 Jahren, ne?
Genau, das war der Teil, den wir mit dir gemacht haben, im Rahmen dieses Namibia Campfires. Gibt es auch, liebe Hörerinnen und Hörer, zwei Podcast-Folgen dazu aus dem Jahr 2022. Sind zwei Folgen im Frühjahr erschienen, sehr, sehr gute Folgen. Das ist eine Reise, die mich sehr berührt hat. Wir sind aber dann noch ohne euch ins Damaraland in den Norden gefahren, was dann nochmal eine ganz andere, das ist halt eben nicht Namib-Wüste, sondern das ist landschaftlich nochmal völlig anders. Giraffen, Elefanten dort gesehen und Safari.
Ihr wart mit Kaspar unterwegs, ne?
Kaspar Venter von Venter Tours, ne? Genau, eine sehr, sehr schöne Reise. Aber ich habe auch andere Reisen gemacht, vor mittlerweile fast 20 Jahren, ein tibetisches Hochplateau auf eigene Faust, irgendwie mit Rucksack, Reisen in Usbekistan, Zentralasien, verschiedene Reisen. Aber ich habe einfach für mich so, was mich so, ich weiß, eine Reise war gut, wenn sich so bestimmte Bilder bei mir im Kopf festgebrannt haben, eine bestimmte Atmosphäre auch oder überhaupt Orte, die mich so, die mich so berührt haben. So bestimmte Bilder, die mich nicht loslassen, von denen ich dann auch träume. Namibia gehört dazu, das tibetische Hochplateau gehört dazu, Usbekistan, die Seidenstraße, Kanada. Ich habe 4 Jahre in Kanada gelebt, bin da viel gereist, auch an der Westküste, Vancouver Island, die Ecke. Sehr, sehr schöne Reisen. Weiß nicht, die Welt ist groß.
Du hast auch eine Zeit lang in Dubai gearbeitet, ne?
Genau, ein Jahr. Genau ein
Jahr. Wie fandst du Dubai?
Ich fand Dubai insgesamt ganz gut. Also ich hatte nie was mit Dubai im Hut und ich kann es ja sagen, wir hatten, mich rief damals Dietmar Gunz an und hat gefragt, wir haben so ein Projekt, ne, was ich jetzt mache, hast du Lust, uns mit China zu helfen? Und ich bin ja sehr China-affin, habe hier 10 Jahre gelebt, bin letztes Jahr zurückgezogen, lebe jetzt wieder hier in China. Mittlerweile jetzt mein 11. Jahr in China. Und der Dietmar hat mich gefragt, hast du Lust? Und ich hatte sowieso so eine Phase, wo ich gesagt habe, so was Neues. Und ich habe gesagt, ja, habe ich. Und das haben wir dann gemacht, ein Jahr gemeinsam und dieses Projekt. Und Dubai hat mir eigentlich also vorher nie gefallen. Und dann kam diese Gelegenheit, nach Dubai zu ziehen und bestimmte Aspekte, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber es ist ein Ort, den man, glaube ich, gesehen haben sollte, dem man auch ohne Vorurteile begegnen sollte, der viel zu bieten hat, der sehr interessant ist, auch kulturell interessant ist, auch als Schmelztiegel, auch das, was Arabien und dieser Boom dort angeht, sehr interessant, sich damit zu befassen. Und ich glaube, auch den Emiraten sollte man offen. Also es gibt viele Vorurteile, die ich auch hatte und ich bin froh, dass ich hingezogen bin. Ich habe da einiges über den Haufen werfen können und das war gut.
Würdest du in Ländern wie Jemen oder Irak reinreisen?
Oder jetzt, wo Jochen Tschech mit seinem Reiseveranstalter Go East Irak-Reisen anbietet, also grundsätzlich würde ich sagen, sollte man überall hinreisen. Absolut. Mhm. Das ist das Beste, was man machen kann, auch für Länder, die andere Leute, nicht ich zwingend, aber andere Leute als schwierig oder so einstufen. Ich habe meine größte dogmatisch-pathologische Antipathie geht gegen Leute, die sagen, ich reise nicht dahin, weil die da mit den Menschenrechten irgendwie nicht blablabla. Und ich finde diese Einstellung finde ich schlimm, ignorant und ich finde gerade das, was anders ist, dem sollte man sich aussetzen und nicht sagen, da reisen den Leuten, gebe ich nicht mein Geld. Und da. Also ich finde diese Einstellung finde ich, und die habe ich auch schon von Touristikern gehört, die finde ich ganz schlimm. Wir müssen reisen, wir sollten reisen und wir sollten überall hin reisen. Da sollte es keine Tabus geben, überhaupt gar keine. Und auch nach Nordkorea und auch in den Jemen. Sicherheit ist natürlich eine andere Frage. Ne? Wenn das Auswärtige Amt auf der Webseite eine Sicherheitswarnung hat, dann wird es schwierig, die Reise abzusichern, auch versicherungstechnisch. Dann muss man sich selbst kümmern, aber grundsätzlich, ja, warum nicht? Mein Traumziel ist Socotra. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Insel zwischen Somaliland und dem Jemen. Das ist so ein bisschen so die Oster, nicht die Oster, sondern die Galapagos-Insel des Ostens. Hat nicht so diese Fauna, die Galapagos-Inseln haben, aber die Pflanzenwelt dort ist sensationell. Socotra heißt das, gehört zum Jemen und hat einen kleinen Flughafen. Da gibt es einmal die Woche einen Charterflug aus Abu Dhabi hin. Und das hatte ich mir eigentlich für meine Zeit aus Dubai noch vorgenommen, da mal hinzureisen. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich das online mal anzugucken. Socotra, Socotra. Diese Insel ist also der absolute Wahnsinn. Ich möchte da auf jeden Fall, das ist so ein Ort, der noch bei mir auf der Bucketlist steht.
Also von uns dreien bist du derjenige, sozusagen, der am längsten im Ausland arbeitet und lebt. Wenn du nach Deutschland zurückkommst, was ist das Erste, was du sagst oder was du empfindest, wenn du sozusagen einen Fuß hier in Deutschland machst?
Ah, mal gucken, wie sich das jetzt, also ich habe das ja auch schon anderswo jetzt erwähnt, meine Mutter ist vor kurzem gestorben und die in Deutschland gelebt hat, das nach Hause kommen ist natürlich jetzt dann auch ein anderes, ne? So wenn sich so das familiäre Umfeld und die Menschen, die man besucht, sich jetzt anders darstellen, da bin ich gespannt. Ich bin im Frühjahr viel in Europa gewesen, auch in Deutschland, aber ich bin jetzt wieder in Shanghai und seitdem nicht zurückgekommen. Ich bin gespannt, wie die nächste Reise nach Deutschland wird, einfach vor dem Hintergrund, weil Heimat verändert sich, ne? So viele Eindrücke, die man hat, aber man kommt ja auch immer wieder hin zurück zu den Leuten, die man gerne sieht und da hat es jetzt halt diese Veränderung gegeben. Aber generell in Deutschland, ich kann das nicht beschreiben, das ist nicht eine konkrete Geschichte, das ist halt einfach ein Gefühl, was man hat, ne? Man versteht auf einmal alle irgendwie sofort. Hier in China ist man immer nicht nur mit Mandarin irgendwie umgeben, von Mandarin umgeben, sondern allen möglichen Dialekten. Und das hat man in Deutschland, versteht man auf einmal alles und alles ist irgendwie transparenter. Schwarz ist schwarz, weiß ist weiß, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Und das ist so, es ist alles dann doch irgendwie immer noch geordneter. Das ist immer so der erste Eindruck. Aber ich freue mich auch immer. Ich habe tatsächlich sehr lange im Ausland gewohnt und bin gespannt, wie die nächste Reise jetzt zurück wird. Ja.
Okay, das waren meine Fragen.
Also ein schneidiger Abgang, das waren meine
Fragen. Jetzt musst du noch abmoderieren, Jean-Marc. Okay. Wenn, dann musst du es auch schon richtig machen.
Okay, dann wünsche ich Andi und Sven weitere gute Folgen. Und ich weise nochmal auf die nächste Hin- und Weg-Folge an, die in 3 Wochen kommen wird mit einer Verbandsvorsitzenden, die ihr dann im Gespräch haben werdet. Und hört mal rein.
Ich finde, unser Praktikant macht doch zu viele Fehler. Ne? Wir kommen nach 2 Wochen immer raus.
Ja, echt, ne? Schlecht recherchiert.
Ja, schlecht recherchiert.
Du kommst aber wieder zu uns, oder? Wir machen das irgendwann nochmal, ne? War das, ja. Das war jetzt das dritte Mal, dass wir gemeinsam aufgenommen haben, oder?
Nee, zweite Mal.
Oder doch das zweite Mal.
Ja, interessant wäre zeitlich gesehen, ich habe ein Interview mit Norbert Fiebig in Köln. Also ich mache die Interviews ein bisschen anders. Ich mache die ja nicht vom grünen Tisch aus oder so, sondern ähnlich wie bei dieser Chamäleon-Geschichte, die wir im Kortelli drin hatten, war ich in Berlin und habe sehr lange mit Ingo und mit den Leuten da gesprochen und so und habe dann ein Bild von ihm gehabt, ein persönliches, und das kam dann in der Geschichte durch. Und da der Norbert Fiebig jetzt 12 Jahre lang DRV-Präsident war und jetzt seinen Abgang gemacht hat und so weiter, habe ich dann auch gefragt, lass uns mal am Rhein spazieren gehen. Und habe ihn direkt gefragt, ob er Lust dazu hätte, in einem längeren Gespräch einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie es ihm ergangen ist. Denn er hat ja nicht nur die Touristik repräsentiert, sondern er hat auch viele persönliche Angriffe, Anfeindungen und so erdulden müssen. Und das ist dann Mitte Juni, also das wäre danach, wäre schon interessant. Und wir haben natürlich den BTW-Gipfel jetzt am Montag, wo sehr viel jetzt im Hinblick auf die Pauschalreiserichtlinien und die ganzen Auszahlungsgeschichten und so weiter sein wird, ne?
Also spätestens zur Kür, zur Wahl des nächsten DRV oder der DRV-Präsidentin. Ja. Mal gucken, wer es wird. Sprechen wir wieder. Lieber Jean-Marc, ja. Danke.
Vielen lieben Dank.
Danke, dass du uns
für diese Premiere.
Danke auch.
Alles Gute. Danke
dir. Hat Spaß gemacht.
Ja. Uns auch.